Hallo, mein lieber Felix. Ich freue mich, dass wir uns hier wieder getroffen haben und einen neuen Podcast aufnehmen. Es ist der erste Podcast in 2025, aber schon der dritte von uns beiden, wo wir uns immer über Haftungsfragen unterhalten und gucken mal, was der Berufsstand, der Steuerberater, der Wirtschaftsprüfer, die Rechtsanwälte, was die so zu erwarten haben zu bestimmten Themenbereichen. Und dann haben wir uns ja dieses Mal ein ganz aktuelles Thema ausgedacht, das kann man mal so sagen. Wir wollten über Nachhaltigkeitsberichterstattung uns unterhalten. Das werden wir natürlich jetzt auch tun.
Ja, also erstmal vielen Dank, Alexander Kirchner, dass du mich hier wieder eingeladen hast zu unserer dritten Folge. Ich finde es richtig gut. Und das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung ist ja momentan in aller Munde, auch in dem Munde von Herrn Cookies, der es gestern veröffentlicht hat. Also ich habe es heute Morgen gesehen. Spannende Sache, dass man jetzt sagt, okay, Mensch, vielleicht warten wir doch noch ein bisschen und entbürokratisieren das Ganze.
Ja.
Spannende Nummer.
Ich hatte es gesehen, nachdem du mir den Link zugeschickt hattest. Also ganz aktuell.
Ja, Brand. Es war 21 Stunden. Also gestern irgendwie gepostet und ich habe es sonst in keiner Gazette gelesen oder online, dass man das jetzt vorhat. Auch die einschlägigen Medien wie Wirtschaftsprüferkammer oder Steuerberaterverbände sind, glaube ich, noch nicht auf dem neuesten Stand. Und ich finde die Entwicklung, ich will gar nicht sagen bedenklich, aber spannend. Also, dass man hat es ja auch gut vorgetragen so. Und eigentlich vom Inhalt her habe ich heute Morgen auch dann gleich kommentiert, dass finde ich ja ganz gut, ne? Eigentlich ein guter Vorschlag zu sagen, ey, wir gucken uns das mal vorher an, bevor wir es jetzt hier wild durchdrücken. Und die Unternehmen, ich glaube, es waren bis jetzt sind es 500, die der Pflicht unterliegen, und dann wären es 15.000, die also versuchen doch zu entlasten. Aber nichtsdestotrotz sollten wir über die Thematik, die Problematik sprechen. Nachhaltigkeitsberichterstattung, Nachhaltigkeitsberichtsprüfung, so im Anschluss, ne? Also auch gleich beide Berufsfelder so anzugucken, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung. Da habe ich ein paar Fragen auch für dich und würde mich freuen auf deine Ansichten dazu, weil du bist ja der Haftungsexperte, der Berufsträger. Halbi Stückmann hat, glaube ich, auch damit einiges zu tun im täglichen Doing als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, dass man eben sagt, ja, diese Themen müssen wir mitbehandeln, machen wir wahrscheinlich auch schon. Und von daher, ja, lass uns doch einsteigen.
Ja, wir steigen ein. Und es ist natürlich so, eigentlich muss man da jetzt gerade mal einen Blick auf die Politik werfen. Also wie kommt es denn, dass man sich die ganze Zeit darüber unterhält, wie Pflichten für die Unternehmen aus einer EU-Richtlinie in Deutschland umgesetzt werden müssen, auch sich ja EU-weit abstimmt. Da gab es ja schon in der Vergangenheit durchaus das ein oder andere politische Manöver, als dann mal Italien und Deutschland im letzten Jahr mal nicht zugestimmt haben, was Nachhaltigkeitsberichterstattung angeht. Und dann war dort auch ein gewisses Chaos. Und jetzt muss man sagen, die aktuelle Entwicklung, offensichtlich nicht abgestimmt mit den Verbänden, offensichtlich nicht abgestimmt mit weder den Berufsverbänden, noch irgendwie mit den Unternehmerverbänden. Das ist natürlich dem Bundestagswahlkampf geschuldet. Das muss man so sagen, würde ich sagen. Also, das kann ich mir gar nicht anders vorstellen.
Ach so, das heißt, du meinst also, man macht das jetzt so, um sich gut darzustellen, zu sagen, Mensch, toll, denn die Politik hat uns verstanden, noch mehr Bürokratie ist schlecht und dann schieben wir das Ganze jetzt auf und machen es ein bisschen einfacher. Und nach der Wahl, wenn man dann gewählt ist, sagt man, oh, sorry, wir müssen das jetzt doch umsetzen.
Gut, das weiß man nicht. Das weiß man nicht.
Ja.
Allerdings gab es schon durchaus ja in den letzten Monaten immer den Ruf aus den Unternehmerverbänden ganz, ganz deutlich, dass wir uns zu viel Bürokratie irgendwie herangezüchtet hatten.
Ja.
Und ich habe hier auch mal so eine Übersicht irgendwie erstellt. Da gab es einen ganz interessanten Beitrag für 2024, was ein Compliance Officer in einem Unternehmen so alles berücksichtigen muss. Also je nachdem, wie er so aufgestellt ist, wofür er zuständig ist.
Nee.
Und ich hatte diesen Artikel gefunden mit so einer Auflistung, was es so für Themen gab. Und der hörte gar nicht auf, wenn man so runterscrollt. Und man denkt sich so, also es ist schon ganz schön viel, was da so auf Unternehmen zukommt. Und dann natürlich immer auch im zweiten Schritt auf die Berater. Ganz viele Berater müssen das halt irgendwie ja mit begleiten, müssen den Unternehmen sagen, was sie denn dann tun sollen und wie sie ihre Systeme aufstellen sollen. Und dieser Ruf, dass das eigentlich zu viel geworden ist in den letzten Jahren, der war schon sehr deutlich zu hören. Und es wundert mich jetzt nicht, dass in einem Bundestagswahlkampf dann vielleicht auch nochmal so ein Move kommt, wo man sagt, okay, wir wollen, dass das erstmal geschoben wird, 2 Jahre ausgesetzt wird, etc. Wir kommen bestimmt gleich dazu, ob das klug ist. Unternehmen, die sich ja jetzt schon in den letzten Monaten stark darauf vorbereitet haben oder wir im Berufsstand uns ja auch mit unseren Ausbildungen darauf vorbereitet haben. Ja,
Nachhaltigkeitsprüfer von der WPK mit ja. Ausbildung davor, alles das ist ja komplett, also ich würde sagen fast, es steht ja schon so gut wie da, dass man sagt, man kann diesen Prüfer ablegen oder man soll, muss sogar diesen Prüfer ablegen, um in die Nachhaltigkeitsprüfung zu kommen, dafür quasi qualifiziert zu sein. Wo ich immer noch so ein bisschen luftleeren Raum habe, beziehungsweise wir auch rumrätseln mit den Verbänden und den Vertretern der Verbände, ist so diese Nachhaltigkeitsberichterstattung. Mhm. Was darf ich, was kann ich, was muss ich leisten, was dann hinterher eben durch den Prüfer, so wie ich das verstanden habe, eben in einer separaten Prüfung geprüft wird, weil es ein zweiter Prüfauftrag ist, der dann für die Nachhaltigkeit quasi gilt. Ja. Und das finde ich halt spannend, weil man natürlich einerseits den Unternehmen mehr Bürokratie auflädt, zu sagen, also ihr müsst so einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen. Wenn ihr eine bestimmte Größenordnung, bestimmte Kriterien erfüllt habt, müsst ihr das tun. Dann ist natürlich die erste Frage an den Berater, ja, wie machen wir das jetzt? Dann werden sich die Unternehmen natürlich wahrscheinlich auch schon selbst aufgestellt haben, zu sagen, klar, Nachhaltigkeit ist ein ganz großes Thema im Marktgeschehen. Wir müssen das Thema spielen, um zu bestehen, beziehungsweise als Lieferant auch irgendwo gelistet zu sein, bei Banken entsprechende Akkreditierungen zu bekommen, ja. Ratings zu erhalten. Also beschäftigen sich die Unternehmen schon selbst damit. Aber dann trotzdem, gerade bei der Fülle, die dann dazukommen würde an Unternehmen, die vielleicht sagen, ja, oh, haben wir uns noch nicht so richtig mit beschäftigt, jetzt geht's los, dass man dann auch den Steuerberater oder das Steuerberatungsunternehmen anschaut und sagt, so, was müssen wir jetzt tun? Und ich meine, ich bin ja aus der Ebene Berufshaftpflichtversicherung und da steht ja ganz klar drin, was quasi versichert ist und dazu zählen eben 57er, 33er Tätigkeiten nach Steuerberatungsgesetz. Und dann fragt man sich mal, ja, ist denn jetzt so eine Erstellung von so einem Nachhaltigkeitsbericht, ist das denn eine Tätigkeit, wie berufsrechtlich dem Steuerberater erstens überhaupt erlaubt ist? Wenn ja, ist sie denn überhaupt versichert? Weil inhaltlich macht er ja nichts irgendwie mit betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, Finanzkennzahlen, sondern er besorgt sich irgendwo die ganzen Kriterien oder auch die ganzen Unternehmenskennzahlen oder Dinge inhaltlich, die für die Nachhaltigkeit zuständig oder dann da sind. Und da stelle ich mir immer die Frage, was passiert im ersten Schadenfall? Also wenn irgendjemand sagt, da ist ein Fehler im Nachhaltigkeitsbericht, der Prüfer hat ihn übersehen, also diese ganze Kette, so ja, Steuerberater hat es nicht richtig gemacht, wer ist verantwortlich? Mhm. Ist es der Steuerberater oder ist es der Nachhaltigkeits- Ingenieur, Zertifizierer, der Gutachter, der mehr oder weniger das in so ein Nachhaltigkeitsgutachten, der TÜV zum Beispiel, der dann sagt, wir haben hier so eine DIN ISO eingeführt und damit sind massive Fehler beigemacht worden oder Dinge einfach nicht umgesetzt worden. Wer ist dann dran? Also wer haftet und ist diese Haftung tatsächlich Gegenstand der Deckung?
Und jetzt ist es, also das sind alles im Moment noch völlig ungeklärte Fragen. Und jetzt mache ich noch einmal ganz kurz den Schritt zurück auf die aktuelle Entwicklung und der Frage, ist es klug, solche Entwicklungen, wie wir sie jetzt in der Nachhaltigkeitsberichterstattung zu haben, für 2 Jahre auszusetzen. Denn genau wie du sagst, die Unternehmen, die jetzt schon wussten, da kommt jetzt demnächst etwas auf uns zu, die haben sich darauf vorbereitet. Und das ist jetzt auch nicht einfach mal, das kriegen wir ja in der Beratung sehr eindeutig mit. Wir haben ein paar zertifizierte Nachhaltigkeitsprüfer bei uns im Haus. Wir waren hier in Ostwestfalen-Lippe die ersten, die Nachhaltigkeitsprüfer haben zertifizieren lassen, weil wir auch Mandanten begleiten wollten bei diesen ganzen Informationssammlungen für einen vernünftigen Nachhaltigkeitsbericht. Und die größeren Unternehmen machen das selber. Die machen das genauso, wie sie auch einen Jahresabschluss selber erstellen. Da ist das so, dass das empfinden die auch selber als ihre Aufgabe. Es ist ja auch ihre Aufgabe. Der Gesetzgeber hat ja gesagt, ihr müsst das machen. Irgendwann kommt das auf euch zu. Und wir sind zu den Unternehmen hingegangen und haben gesagt, wir können euch begleiten. bei dem Aufbau eines solchen Systems, was ihr braucht, um die Informationen sammeln zu können, die dann in den Nachhaltigkeitsbericht einfließen. Das ist ein gesonderter Bericht. Er kann auch nachher im Rahmen einer Prüfung gesondert geprüft werden. Es muss nicht der Jahresabschlussprüfer sein, der sonst die ganzen anderen Zahlen, also den Abschluss prüft, und den Lagebericht und Anhang und so weiter und so fort, was da so gibt. Das könnte prinzipiell ein anderer sein.
Macht das Sinn? Also, kannst du dir Situationen vorstellen, wo man sagt, na ja, komm, das, weil die vielleicht besser geeignet sind oder weil man sagt, man trennt es strategisch auf? Oder gibt es nicht zum Beispiel Dritte, die sagen, naja, warum trennen die jetzt die Prüfung Nachhaltigkeit von der Prüfung des sonstigen Jahresabschlusses?
Also es mag Situationen geben. Wir hatten jetzt tatsächlich berufsrechtlich eine ganz, ganz interessante Konstellation. Ein Unternehmen mit Sitz nicht in Deutschland hatte hier aber die Verpflichtung, einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen. Das ist allerdings berufsrechtlich, wir haben das rauf und runter geprüft, führte das zu dem ganz verrückten Ergebnis, dass wenn nicht ein eigener Prüfer für den Nachhaltigkeitsbericht bestellt wird, muss es dann der ausländische Wirtschaftsprüfer machen. Das ist auch tatsächlich ein skurriles Ergebnis. Wir konnten da gar nichts irgendwie dann nachher weiter.
Aber darf der das dann in Deutschland für die deutschen Unternehmen? Ist der dann?
Wir haben uns zumindest gefragt, wie der das wohl machen wird. Es war nicht EU-Ausland. Also von daher, also noch ein bisschen weiter weg. Also das war schon berufsrechtlich eine skurrile Situation. Aber sie ist denn dann halt so. Es mag Situationen geben, wo das vielleicht mal interessant ist, dass ein anderer Prüfer reinkommt und nur den Nachhaltigkeitsbericht macht. Jetzt sagen wir mal, für die großen Kapitalgesellschaften, börsennotiert, am Kapitalmarkt orientiert etc., gibt es vielleicht solche Konstellationen. Für den Mittelstand ist das völlig ungeeignet. Also da wird man das vermutlicherweise nicht machen.
Würde das nicht auch bedeuten, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel KPMG prüft den Jahresabschluss und PwC prüft den Nachhaltigkeitsabschluss? Gibt das irgendwo eine berufsrechtliche Kollision, wenn die dann irgendwann sagen, ja, jetzt wollen wir mal die normal, also man wechselt das den Auftrag oder weil man dann schon was anderes bei dem Mandanten gemacht hat, kann das in irgendeiner Form?
Nee, man könnte sich das, glaube ich, ganz gut so vorstellen wie so eine Konzernprüfung, wo man dann einen Teilberichtsprüfer hat. Dann das gibt es ja auch häufig, dass mehrere Wirtschaftsprüfungsgesellschaften parallel an einem Konstrukt prüfen, also Konzernabschluss macht der eine, dann gibt's einen Teilbereich, das macht der andere, und so ist auch die Konstellation. Muss nicht schlimm sein, ist aber natürlich viel aufwendiger, muss man einfach sagen, weil die Nachhaltigkeitsprüfung beinhaltet auch immer Teilbereiche zur normalen Abschlussprüfung. Das sind eben nicht vollständig losgelöste Themen. Wenn wir über EU-Taxonomie sprechen, was ja auch dort reinkommt, also EU-Taxonomie ja mit 6 Zielen, die auf nachhaltiges Wirtschaften ausgerichtet sind und auf gleichzeitig nicht weiteres Zerstören der Umwelt. Das gibt natürlich Überschneidungen. Also das ist, wenn ich im Jahresabschluss einfach Kennzahlen habe, das reine Zahlenwerk, hat das natürlich auch Ausfluss auf die Ziele nachhaltigen Wirtschaftens. Insofern ist der Aufwand halt einfach größer. So, und jetzt vielleicht dieser eine Satz noch zu dieser ganz neuen Entwicklung. Also jetzt stellen sich ganz viele Unternehmen darauf ein, die Verbände stellen sich darauf ein, die Berufsträger stellen sich darauf ein. Ich selber habe jetzt auch schon angefangen mit der Fortbildung zum Nachhaltigkeitsprüfer, damit das halt auch von mir persönlich dann begleitet werden kann. Genauso wie ganz viele andere Kollegen hier im Hause auch jetzt schon angefangen haben mit der sogenannten Grandfather-Regelung.
Ja, habe ich gelesen. Klingt spannend. Das ist nicht mal alte Hasenregelung, aber
Grandfather-Regelung. So, und dann haben wir jetzt schon alle damit angefangen. Die Unternehmen haben schon angefangen, ein System aufzubauen. Und jetzt soll es heißen, Wir setzen das Ganze 2 Jahre aus. Das zieht natürlich den Stöpsel der Motivation, an diesem Projekt dran zu bleiben, extrem. Auch wenn ich das, genau wie du es auch kommentiert hattest, ich finde das grundsätzlich auch vernünftig, Bürokratie nicht ausufern zu lassen. Aber wahrscheinlich wäre es viel sinnvoller, sich mal darüber zu unterhalten, ob denn die Berichterstattung wirklich so intensiv sein muss und so umfangreich sein muss, dass ich bei einem kleinen mittelständischen Unternehmen tatsächlich 2 Vollzeitkräfte damit ganzjährig beschäftigen kann, um die Informationen zusammenzusammeln und ganz viele andere Abteilungen noch zuliefern müssen. Ob das wirklich so aufwendig sein muss, um einen Effekt zu erzielen, anstatt hinzugehen und zu sagen, jetzt setzen wir das Ganze einfach aus. Also das ist ja, weißt du, jetzt gerade war die Anmeldung zum Hermannslauf, ja, letzten Sonntag, ja, ne? Das ist, und jetzt habe ich schon mit ein paar Kollegen, die sich angemeldet haben, haben wir gesprochen und die sagen alle so, es ist zwar kalt draußen und es ist dunkel und so, aber jetzt bin ich motiviert, ich das Ziel vor Augen, ich muss Ende April muss ich den Hermann laufen. Wenn man jetzt hingeht und sagt, ja gut, der Hermann 2025, den verschieben wir jetzt mal um 6 Monate, der wird dann halt einfach eben, der sinkt doch sofort. Also
ja, absolut. Bin ich bei dir. Deswegen habe ich ja in meinem Kommentar auch geschrieben, ob das jetzt so schlau war, das an dieser Stelle zu tun. Also erst entweder weit vorher gemacht zu haben, zu sagen, stopp, wir machen da erstmal eine Bremse. Gut, du hast es eben richtig gesagt, Wahlkampfthema. Da hat man vielleicht gesagt, nee, das ist ganz normal bei uns jetzt in der Tagespolitik. Das wird jetzt umgesetzt. Und jetzt sagt man, okay, wir haben eine andere Situation. Jetzt schwenken wir da mit der Meinung. Also ich bin gespannt, inwieweit sich in Zukunft diese nachhaltige Berichterstattung, wenn es so umfangreich ist oder umfangreich sein muss, wie viel Angriffsfläche hat das? Also auch Angriffsfläche von, wenn Unternehmen dann angegriffen werden, sagen, also ihr habt hier so einen Nachhaltigkeitsbericht, ich sage jetzt mal so ein ganz plattes Beispiel, aber wir wissen, dass ihr da irgendwie, keine Ahnung, bla bla bla, in die sowieso Fluss, was das und das verklappt. Ne? Und das steht in keinem Bericht drin, etc. Ne? Und dann haben wir gesagt, ja, also grundsätzlich ist der Bericht richtig, aber dass das Unternehmen das gemacht hat, das hat dann ja gleich wieder so eine Komponente von des Umweltverschmutzung, Wissentlichkeit, beziehungsweise, ne, also all diese Dinge, Fraud-Geschichten zu sagen, wir fälschen einen Bericht oder Dieselskandal, ich wusste nichts davon als CEO oder als zuständiger Manager in dem Unternehmen. Ich kann mir nur vorstellen, dass das natürlich dann auch wieder eine große, breite Angriffsfläche wird für Konkurrenz, für andere Menschen, die eben sagen, okay, ich greife jetzt mal diesen Nachhaltigkeitsbericht an. Gleichzeitig macht es aber auch einen neuen Markt auf, ne? Kann das sein?
Ja, und es gibt, und jetzt nähern wir uns ein bisschen mit einem Schwenk zu deiner Frage, wie sind eigentlich Berater darin eingebunden, ne? Das ist also, wenn ich mich dort im Haftungsbereich so rumtummle, dann glaube ich, gibt es derzeit einen Bereich für die Nachhaltigkeitsberichterstattung, der schon greifbar ist als Haftungsproblem. Das ist nämlich im Bereich der Finanzprodukte. Die Finanzprodukte, die unterliegen jetzt schon seit einigen Jahren auch so einer Nachhaltigkeitsberichterstattung. Das heißt, jemand, der so Finanzprodukte rausgibt, der muss auch für das Produkt selber berichten, wie nachhaltig es ist. Das sind halt diese ganzen kapitalmarktorientierten Geschichten. Ja. Und wir kennen das ja, diesen Bereich, aus der Prospektprüfung. Wir haben schon ganz viele Fälle, hatten wir ja auch schon mal irgendwie so bei uns im Orkus, wo es irgendwie darum ging, dass Kapitalprodukte nicht so funktionierten, wie die Anleger es sich vorgestellt hatten oder wie es ihnen versprochen worden war. Und dann gibt's natürlich nachher den Wunsch, vielleicht das angelegte Geld wieder zurückzubekommen. Und dann werden auch nicht nur diejenigen, die das rausgeben, das Produkt, sondern auch die Prospektprüfer mit in Anspruch genommen. Haben wir ja ganz viele Fälle schon in den letzten Jahren gesehen.
Aber sind die noch aktuell? Also ich habe bei uns so im täglichen Doing, früher war das viel mehr der Fall, dass lag auch wahrscheinlich daran, dass es so ein bisschen unreguliert durch die Wache gegangen ist. Das heißt also, derjenige Emittent sagt, hier, ich brauche einen Prospekt, das Ding muss geprüft werden, ganz klar. Dann werden die Kennzahlen da drin abgeprüft. Prüfer sagt, das ist alles schick, so wie es da steht. Dann gibt es vielleicht auch noch das Ganze auf der rechtlichen Ebene, wird es auch nochmal durchgeprüft und gibt dafür ein Gutachten. Und der Vertrieb draußen des Emittenten oder die Vertriebe sagen dann hier, das ist ganz schick und versprechen natürlich viel mehr, als es dann ist. Und der Anleger, Kleinanleger, wird damit dann geblendet und später wird dann versucht, über das Prospektgutachten, was ja vermeintlich...
Du könntest Vertriebler für Anleger Schutzanwälte werden.
Ja, Felix. Möchte ich aber nicht. Ja, aber das ist ja, das sind die Fälle, die so bei uns aufgeploppt sind, ne? Wo man eben sagt, so jetzt kommen Anwälte und sagen, wir sammeln die alle zusammen. Die sind ja hinter das Licht geführt worden, ne?
Der eigentliche Grund, warum das eine Welle war, war natürlich, dass zwischendurch mal der Kapitalmarkt weltweit in einfach einer Wirtschaftskrise zwischendurch einfach mal da niederlag. Ja. Und die ganzen Versprechungen, die diese Kapitalprodukte hatten, die sind dann natürlich automatisch nicht eingetreten. Also wenn es der Weltwirtschaft nicht gut geht und wenn es wirklich Lieferkettenprobleme gibt weltweit und irgendwas wegen Corona zum Beispiel irgendwas nicht geliefert werden kann, was aber dringend benötigt ist, oder bei den ganzen Schiffsfonds.
Containerleasing, Schiffsfonds.
Hatten wir ja, was auch immer. Ne? Ich meine, dann schippert keine Ware übers Meer und dann wird man damit auch kein Geld verdienen. Also so einfach ist ja die Geschichte. Und dann treten Versprechungen nicht ein. Und dann sagt der Kapitalanleger, ja, gut, das ist ja jetzt nicht so, wie es mir versprochen wurde. Und dann muss man sich ja fragen, wurde ihm was Falsches versprochen oder wurde er auf dieses Risiko hingewiesen? So, und jetzt den kleinen Schwenk zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, wo ich sage, das ist das Erste, wo wir das jetzt mal sehen, wo es denn auch tatsächlich Pflichtverletzungen gibt. Thema Greenwashing haben wir schon irgendwie auch mal in der Presse gehört. Ja. Da werden Kapitalprodukte werden herausgegeben und sie werden im Sinne der Nachhaltigkeit besser dargestellt. Sagen wir mal so, besser dargestellt, als sie möglicherweise tatsächlich sind. Und das ist dann natürlich, wenn das tatsächlich wissentlich passiert oder auch fahrlässig, grob fahrlässig passiert, dass dort falsche Informationen kommen, dann werden jetzt schon die zivilrechtlichen Fragen aufgemacht. Führt das für sich genommen, selbst wenn ich damit weiterhin genau das Geld verdiene, was mir versprochen wurde, führt das aber nicht möglicherweise trotzdem zu einem zivilrechtlichen Schaden? Das ist so ein bisschen Dieselskandal-mäßig Analogie. Ne, das ist, ich habe ein Auto gekauft, das entspricht eigentlich nicht den technischen Werten, aber es fährt natürlich von A nach B.
Und aber beim Auto kann ich es ja relativ schnell festmachen. Es verliert an Wert und es muss gegebenenfalls repariert werden. Dann hat es weniger Leistung oder Ähnliches. Und dann kann der Verbraucher sagen, sorry, ihr habt mich hinter sich geführt. Mein Fahrzeug ist jetzt weniger wert oder ich muss in die Werkstatt, es muss was gemacht werden. Es fährt nicht mehr 200, jetzt fährt es nur noch 180. Da habe ich ja natürlich einen persönlichen Schaden. Richtig. Bei dem nicht nachhaltigen, beziehungsweise bei der Nachhaltigkeitsgeschichte mit dem Greenwashing, jetzt macht die Anlage weiterhin ihre Performance, sage ich mal. Was will denn dann der Anleger sagen? Sie würde noch mehr machen, wenn sie wirklich grün wäre? Oder das wäre ja so ein Hätte-Hätte-Fahrradkette.
Tatsächlich ist es so, dass also es gibt so Anleihen aus der BGH-Rechtsprechung, der sagt, es kann mir trotzdem ein Vermögensschaden entstehen, weil ich nicht das bekommen habe als Kapitalprodukt, was mir versprochen wurde. Mir wurde eine Kapitalanlage versprochen, die 5% Rendite macht. Aber sie sollte 5% Rendite machen und nachhaltig sein. Ja. Das heißt also keine Umweltverschmutzung dabei sein oder alle Kriterien, die es so halt gibt, Environmental Sustainability, alles sollte irgendwie dabei sein. Und das ist jetzt dann auf einmal aber nicht da. Und dann sagt der BGH, das kann auch ein Vermögensschaden sein. Und das, was zumindest dann als Ersatz gefordert werden könnte an dieser Stelle, ist das Anlagen, also mein Kapital, was ich angelegt habe, der sogenannte Anlageschaden. Ne, das ist also, ich habe eine Kapitalanlage, habe ich 10.000 Euro rein investiert. Und jetzt sage ich, das ist aber gar nicht das Produkt, was ich gerne kaufen wollte. Ich hätte auf jeden Fall gerne die 10.000 Euro wieder. So, also das zumindest, darüber könnte man mal nachdenken. Das ist natürlich was ganz anderes, wenn jetzt dann irgendwann mal Weltwirtschaftskrisen auch wieder eintreten. Und das ist ja, also irgendwann wird es natürlich nicht immer nur aufwärts gehen, sondern auch mal wieder abwärts. Dann tritt ja genau der Effekt wieder ein, dass auch die wirtschaftlichen Zahlen nicht mehr passen. Dann stelle ich ja die Kapitalanlage erst recht in Frage. Und dann kommt dieses Thema Nachhaltigkeit auf einmal wieder rein. Und wenn in einem Prospekt versprochen wurde, dass das ein nachhaltiges Kapitalprodukt ist, Und es ist aber gar keins, weil die Nachhaltigkeitskriterien geschönt wurden und dort was Falsches im Prospekt steht. Dann hat man zum einen die Emittenten und zum anderen aber auch die Prospektprüfer dabei. Ich würde sagen, das ist der erste Bereich, den wir sehen werden, wo tatsächlich mal auch der Berufsstand der Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Prospektprüfer, muss ja nicht zwingend ein Wirtschaftsprüfer sein, ist sehr häufig so, aber können auch andere sein. Aber dass das irgendwie eine Rolle spielt und dass dort jetzt dann mal, vielleicht ist irgendwie so ist, dass die Wirtschaftsprüfer und Steuerberater tatsächlich auch in Haftung genommen werden. Das könnte ich mir vorstellen.
Aber siehst du auch die Gefahr der Garantenhaftung? Also wir hatten ja mal so ein bisschen bei dem Thema Prospektprüfung oder auch so ähnlich gelagerten Geschichten immer so ein bisschen das Damoklesschwert über den Prüfer hängen. Dass alleine das Dasein des Prüfers dafür sorgt, dass der Anleger sagt, ja, es hat ja ein Wirtschaftsprüfer geprüft, der hat zwar keinen Fehler gemacht bei seiner Prüfung, gemäß Auftrag, aber er ist für mich der Garant, dass diese Anlage eben entsprechend seriös ist und das hält, was sie verspricht. Da haben wir ja in der Vergangenheit immer so ein bisschen, ja, also aus unserer Schadenabteilung beim HDI heraus kann ich halt sagen, war das so die größte Gefahr, die die gesehen haben? Wenn das passiert, für den Wirtschaftsprüfer ist natürlich so, kein Fehler, kein Versicherungsschutz. Garantenhaftung bedeutet für den Wirtschaftsprüfer Worst Case, ich hafte, ohne dass ich eine Deckung habe.
Ja. Und ich würde sagen, in dem Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung wird es genau die gleichen Themen wieder geben. Also, die Garantenhaftung ist ja, wenn man so will, nie richtig eingetreten. Das ist, weil die ganzen Fälle, in denen man das hätte annehmen können und annehmen müssen, waren faktisch aber auch schon irgendwie in dem Bereich der sehr groben Pflichtverletzungen oder des Agierens eines Wirtschaftsprüfers völlig außerhalb seines normalen berufsrechtlichen Bereichs. Er hat eben nicht nur was geprüft, was vorher vom Unternehmen aufgestellt wurde, sondern wenn wir über diese Blue-Chip-Entscheidung zum Beispiel nachdenken, wo er sich in den Vertrieb mit reingemischt hat und dort Werbung gemacht hat für das Kapitalprodukt, dann bist du ja ganz schnell in der deliktischen Haftung. Dann steigt der Versicherer eher dem aus, weil er sagt, ja,
da ist eine Wesentlichkeit drin, es ist übertrieben worden. Dann gibt es vielleicht noch Menschen, die sagen, ich bin irgendwie auch mittelbar dann noch mit an dem Ding beteiligt, deswegen habe ich ein maßgebliches Interesse daran, dass das dann schön draußen vertrieben wird. Und ja. Also das gibt's ja von klein bis groß immer mal wieder. Wir kennen das aus der Vergangenheit, dass man eben auch Berater hat, die dann Mandanten haben, die irgendwelche, ich will gar keine Produkte nennen, die irgendwelche Anlagen, Finanzanlagen mitbewerben und sagen, oh, hier Mandant macht das, wenn du nicht weißt, wo dein Geld anlegen soll. Als Schublade auf, hier ist der Prospekt von, ist eine gute Anlage, wuff, und dann selber mit da im Investing und dann ging das Ganze natürlich in die Hose und dann war es eben kein Versicherungsschaden und man sagt, nee, sorry, das ist eben nicht die originäre Aufgabe des Steuerberaters, da noch Vertrieb zu machen und vor allen Dingen aus Eigeninteresse die Leute oder die Mandanten dann in Anlagen zu geben. Was ich beim Nachhaltigkeitsbericht bin ich bei dir, wenn man das so ein bisschen weiterspult, also müsste ich jetzt eigentlich Notiz an mich machen, sagen, Prämien bei Nachhaltigkeitsprüfern im Bereich der Vermögensscheinhaftpflicht müssen auf jeden Fall angepasst werden, weil das Risiko dieser Haftung, wenn eine Wirtschaftslage sich zum Schlechten entwickelt, größer wird. Ich meine, das ist ja eigentlich bei allen Dingen so, wo Prüfer und Berater drin ist, wenn es nicht gut läuft. Mandant hat vermeintlich einen Schaden erlitten, dass natürlich Prüfer und Berater angegangen werden und sei es am Ende des Tages vom Insolvenzverwalter, der sagt, so, jetzt gucke ich auch nochmal drauf. Ich muss auch drauf gucken, ob da gegebenenfalls eine falsche Prüfung stattgefunden hat oder eben, also alle drei, die Geschäftsleitung, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, wenn er denn mit im Boot ist,
das ist ja das, was wir jetzt gerade sehen. Ne? Das hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun, aber die steigende Anzahl von Insolvenzen führt genau zu diesem Effekt. Ne? Das ist die Geschäftsführungen wegen möglicherweise zu spät gestelltem Insolvenzantrag. Die Berater, die möglicherweise nicht schnell genug darauf hingewiesen haben, dass eine wirtschaftliche Krise ansteht. Und genau das Gleiche werden wir halt dann auch sehen, wenn wir mal richtig in dieser Nachhaltigkeitsberichterstattung drin sind und viel, viel mehr Unternehmen dabei sind. Und dann kommt genau die Frage, die du anfangs gestellt hast, kommt ja auf, dass ein Prüfer eines Nachhaltigkeitsberichtes etwas berufsrechtlich Relevantes macht, das steht jetzt im Gesetz. Es ist nämlich der Wirtschaftsprüfer, der das machen kann und nur der Wirtschaftsprüfer, der das machen kann.
Ich glaube, es dürfen auch andere, Nachhaltigkeitsprüfer dürfen auch da sein, die gleiche Qualifikation etc. haben wie ein Wirtschaftsprüfer, die es aber nicht gibt de facto. Also momentan nicht gibt. Also es gibt keine gleichwertige Ausbildung Examen, wo man sagen kann, also dieser Mensch ist kein Wirtschaftsprüfer, aber er ist genauso ausgebildet wie ein Wirtschaftsprüfer. Dann wäre eigentlich auch Wirtschaftsprüfer, ist Quatsch. Aber der dürfte es dann. Und ich glaube, die VBBs, also die vereidigten Buchprüfer, die dürfen nur freiwillige Nachhaltigkeitsprüfung machen. Das heißt, weil sie eben so ein bisschen Step-Down gegenüber dem Wirtschaftsprüfer haben, auch die ausbildungstechnisch dann eben sagen, okay, die kriegen auch diese Grandfather-Regelung, aber nur für die freiwillige Nachhaltigkeitsprüfung. Also die pflichtmäßige vorgeschriebene darf nur der Wirtschaftsprüfer.
Und wenn man so will, ich habe jetzt die aktuellen Statistiken gar nicht mehr so richtig vor Augen, aber die vereidigten Buchprüfer, eine aussterbende Rasse an der Stelle, die gibt es ja jetzt dann auch bald irgendwann nicht mehr.
Die Zahl wird immer geringer.
Zahl wird immer geringer, weil auch keiner nachwachsen kann an
der
Stelle. Aber genau so ist das. Das Gesetz ist ja immer dann so formuliert, dass es auch noch eine Öffnung für andere Qualifizierte geben kann. Aber jetzt mal aktuell würde man sagen, im Moment kann es nur der Wirtschaftsprüfer. Und damit ist allerdings auch gesetzlich klar, wenn er das macht, dann macht er natürlich etwas, was berufsrechtlich genau zu seinen Tätigkeitsbereichen gehört. Also genau das muss er machen.
Ja.
Es ist ganz interessant, weil wir das auch jetzt schon sehen bei solchen Prüfungen von Nachhaltigkeitsberichten. Man muss als Wirtschaftsprüfer sehr, sehr wohl aufpassen, ob man das auch tatsächlich kann und was man denn dann so prüft. Denn also zum einen, wenn man sich in diesem Bereich der Nachhaltigkeit nicht auskennt, also wenn man nicht die angelaufenen Fortbildungen oder sogar auch ein zertifizierter Nachhaltigkeitsprüfer ist, also dann ist man sofort inhaltlich überfordert. Das ist ein total kompliziertes System.
Das ist ein Kardinalsfehler. Wenn ich es dann trotzdem mache, wenn ich es trotzdem mache,
genau,
ist eine Kardinalspflichtverletzung, wo ich aber sage, ich muss das können, was ich tue. Klar, die Wirtschaftsprüferkammer bietet ja extra die Ausbildung an. Ich darf sogar die Nachhaltigkeitsprüfung annehmen, obwohl ich noch keine Qualifikation habe, die ich aber in den nächsten 18 Monaten dann nachholen muss. Ich meine, das ist jetzt wieder alles obsolet, weil wenn man es aufschiebt, wären ja auch die 18 Monate dann wieder obsolet, weil man sagt, okay, ihr könnt die Ausbildung machen, wir haben noch keine Veränderung in den gesetzlichen Vorgaben.
Aber es ist total, also das, was ich, also inhaltlich muss man wirklich sagen, genau wie du sagst, man muss ja immer bei der Auftragsannahme schon prüfen, bin ich denn eigentlich kompetent, diesen Auftrag überhaupt durchführen zu können. Und dieses System der Nachhaltigkeitsberichterstattung ist wirklich kompliziert. Das kann man nicht einfach, da kann man nicht einfach mal sich die Richtlinie durchlesen und sagen, ach ja, komm, jetzt habe ich es verstanden. Ja. Ne? Sondern die Richtlinie ist schon kompliziert und dann gibt's ja noch die Auswirkungen über diese sogenannten Datenpunkte, die man auswerten muss. Und dann muss man da irgendwie 1100 Datenpunkte müssen, also das muss das Unternehmen an Informationen aus irgendwelchen Bereichen dazu liefern. Und diese Bereiche können auch sehr, sehr technisch sein. Das kennt man im Bereich der Prüfung. Es ist ja total in Ordnung, wenn einem ein Experte aus einem anderen Bereich etwas zuliefert, was ich dann auf Plausibilisierung irgendwie überprüfen muss im Rahmen einer Prüfung und muss sagen, okay.
Woran musst du dir denken? IT-Review
zum Beispiel. Ne? IT, das können auch technische Anlagen sein. Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dann gibt's ja jetzt mal, also nehmen wir mal solche Industriebereiche, die tatsächlich im Moment noch gar nicht in der Lage sind, ohne Emissionen irgendwas zu produzieren. Also das ist ja, das trifft ja für sehr viel der Industrie zu. Aber es gibt ja welche, die haben einfach überhaupt gar keine Chance. Wenn ich einen riesigen Ofen betreibe, weil ich irgendwas schmelze, dann kann ich das derzeit nicht mit Solarstrom machen. Also es ist einfach völlig ausgeschlossen.
Ich habe nicht genug Power, genau.
Ja. Das funktioniert nicht. Da gibt's auch Anlagen, die müssen zum Beispiel die ganze Zeit 100% der verfügbaren Zeit laufen. Die werden einmal angeschaltet und werden nie wieder ausgeschaltet. Das heißt, du kannst bei Energieflauten oder sowas, da kannst du nicht sagen, ja, ach, dann fahren wir das Ding gerade mal runter und dann fahren wir es zu einem günstigen Zeitpunkt wieder hoch. Das heißt, die haben auf jeden Fall Emissionen. Irgendwas muss da ja auch technisch dann auch dazu erläutert werden im Nachhaltigkeitsbericht. Da muss halt gesagt werden, okay, wie viele Emissionen sind das denn? Haben wir Gegenmaßnahmen? Gibt es Filter? Und so weiter und so fort. Das ist schon einigermaßen technisch. Das kann man als Laie nachvollziehen. Aber man muss schon man muss sich schon einen guten Überblick über das Geschehen dort auch des Unternehmens gemacht haben. Muss ein Wirtschaftsprüfer ID machen, wenn er eine Jahresabschlussprüfung macht, muss er aber auch gerade in diesem Bereich nach Nachhaltigkeit.
Das heißt, er darf sich dann Gutachter hinzuziehen, ja. Sachverständige, Fachleute, die ihm sagen, wir prüfen jetzt für dich inhaltlich, nachvollziehbar, technisch dieses Thema Nachhaltigkeit, legen dir einen Bericht vor, der Wirtschaftsprüfer, die Wirtschaftsprüferin dann entsprechend prüfen kann und kann sagen, okay, das passt, ja. Und kann diesen Bericht dann quasi in seiner Prüfung weiterverwenden für das Ergebnis der Prüfung dann eben. So. Ja, genau. Bedeutet das dann zum Beispiel, dass sich Wirtschaftsprüfungsgesellschaften demnächst eigene Sachverständige, eigene Fachleute mehr oder weniger ranziehen, Gesellschaften kaufen, die das können, gründen, die das tun? Also ich meine, ich wäre jetzt ketzerisch, wenn ich sage, naja, es gibt ein paar ganz große Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die weltweit tätig sind, die vielleicht auch sagen, hey, so eine
Warte, ich zähle kurz durch, vier?
Ja, genau. Also die dann sagen, Mensch, so eine Nachhaltigkeitsberichterstattung und Prüfung wäre doch super. Und wir würden das favorisieren, auch wenn das umgesetzt wird. Und wir das dann quasi alles für die großen Mandanten auch erledigen können, weil wir sagen, wir haben das Portfolio schon hingestellt oder wir haben es in Planung, es hinzustellen, zu sagen, wir können also jeglichen Bereich bedienen, bis hin dann eben am Ende die Prüfung auch zu machen. Auf der anderen Seite, ja, das ist jetzt ketzerisch gedacht. Ich denke, ja, vielleicht, die sind ja auch strategisch und schlau und werden es vielleicht auch dann natürlich so gemacht haben oder machen, weil man sieht ja auch schon von den einzelnen großen Gesellschaften, dass sie Fortbildungen dazu anbieten, dass sie voll aufgestellt sind, was das Thema angeht. Haben jetzt auch alle so ein bisschen das Problem, Mist, jetzt haben wir 2 Jahre Verzug mindestens oder so. Vielleicht passiert noch was Schlimmeres.
Für die ganz Großen ist ja, da gilt das ja schon. Da wird wahrscheinlich auch nicht ausgesetzt. Die ganz großen Mandanten, genau. Das ist... aber all das, was natürlich auch nicht nur Brot- und Buttergeschäft ist, sondern halt auch für die Großen relevant ist, der große Mittelstand, der wird jetzt möglicherweise jetzt mal 2 Jahre ausgesetzt.
Ja, genau.
Aber das ist ja... Genau.
Aber haben die denn, ich meine, es ist ja so, dass man sagt, ja, es ist ja ein Markt. Also man erschließt da einen Markt, sagt nach dem Motto, von 500 Unternehmen auf 15.000 Unternehmen, die dann das brauchen, ist ja ein großer Markt, wo man sagen kann, ist ja ein großer Prüfungsmarkt. Man sagt, okay, wir gehen da rein.
Und Erstellungsmarkt.
Also können wir auch dazu. Ja, Nachhaltigkeitsberichterstellung eben.
Genau, auch. Können wir gleich auch.
Da müssen wir noch kurz drüber sprechen, weil wir ja den Bereich gerade im Wirtschaftsprüfer-Bubble unterwegs sind und sagen, Mensch, was treibt die denn um? Also die Gefahr der...
Es ist tatsächlich, also es gibt genau den Trend, den du sagst. Das ist also die ganz, ganz großen WP-Gesellschaften, die sind schon dabei, ehedem ja in den letzten Jahren sehr viel im Bezug auf von Unternehmensberatung und dann auch in diesem Bereich. Das ist dann auch die Unternehmensberatung im technischen Bereich, da werden Ingenieure dazu gekauft und sowas, die dann halt natürlich auch befähigt sind, solche technischen Fragen zu prüfen. Und jetzt kommt was ganz Spannendes. Also man muss das vernünftig abgrenzen. Und zwar im Hinblick der Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichtes und der Prüfung. Und das muss man genauso abgrenzen. Und da ist sich der Berufsstand der Wirtschaftsprüfer auch einig. Man muss das genauso abgrenzen wie bei der Jahresabschlusserstellung und Prüfung. Es gilt ja dann immer noch das Selbstprüfungsverbot. Das heißt, es ist ja toll, ein solches Know-how im Unternehmen zu haben und man kann einem Unternehmen sagen, passt mal auf, wenn ihr es nicht selber könnt an der Stelle, weil ihr bislang nicht die Kapazitäten aufgebaut habt oder bislang nicht das Know-how im Hause habt, dann können wir euch unterstützen bei der Nachhaltigkeitsberichterstellung. Dann muss ich allerdings abgrenzen, wenn ich das dann auch prüfen soll, dann gerate ich automatisch irgendwann in den Konflikt und das Selbstprüfungsverbot. Das heißt, wenn ich zu sehr in der Erstellungssystematik drin bin, ich kann also dem Mandanten sagen, wie das System sein soll und kann ihm dabei helfen, das System einzurichten, wie er Daten sammelt, damit nachher möglichst auf Knopfdruck ein Nachhaltigkeitsbericht dabei herauskommt. Gibt es gute Softwarelösungen, die einem tatsächlich auch helfen? Also richtig auf Knopfdruck haben wir festgestellt, klappt das aber
nicht. Aber ich kann dann ja über Kreuz starten. Also das ist was ich eben meinte. Das heißt, also ich sag mal, eine Wirtschaftsgesellschaft A erstellt den Nachhaltigkeitsbericht Wirtschaftsprüfungsgesellschaft B, die also nicht miteinander verflochten sind, prüft diesen. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft B erstellt den Jahresabschluss und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft A prüft diesen. Dann habe ich ja vom Prinzip her, habe ich dann einen Konflikt, weil ich ja sage, in der Erstellung des einen habe ich ja Kennzahlen, die in einem anderen vielleicht auch vorkommen, die ich dann wieder selber prüfe.
Ja, genau. Das ist also tatsächlich, könnte das schon durchaus zu einem Konflikt führen. Also wenn du es richtig trennst, ne, das ist A, erstellt sowohl, hilft bei der Erstellung Nachhaltigkeitsbericht als auch bei der Erstellung des Jahresabschlusses und B, prüft das Ganze. Super, tipptopp. Ne? Das ist, wenn die nicht miteinander irgendwie vernetzt werden sind oder was auch sonst, dann hast du überhaupt gar kein, es ist genau so, wie sich der Gesetzgeber das vorstellt. Wenn du es überkreuzen lässt, ja, dann wird's halt schwierig, ne? Das ist, weil es gibt Teilbereiche und Überschneidungen zwischen der Nachhaltigkeitsberichterstattung und der Jahresabschlussberichterstattung. Ist ja auch nichts anderes als ein Bericht für den Kapitalmarkt oder die Gläubiger oder das Marktgeschehen insgesamt. Also von daher, da muss man immer schön abgrenzen. Wir sehen das jetzt schon, dass man natürlich, wenn man im Berufsstand sehr viel Ahnung aufgebaut hat, weil wir diese Ahnung aufbauen müssen, weil wir ja dann natürlich irgendwann befähigt sein müssen, das Ganze zu prüfen, und man trifft auf Unternehmen im gehobenen Mittelstand, im größeren Mittelstand, die jetzt irgendwann eigentlich verpflichtet sein sollten, also bis gestern Abend noch verpflichtet sein sollten, dann jetzt eigentlich jetzt mal sich für 2025 auf den Weg zu machen, weil ab 2026 dann eine Berichterstattung auch tatsächlich verpflichtend gewesen wäre. Mal gucken, ob das alles, mal gucken, was in den nächsten Monaten sich ergibt. Und dann trifft man auf die und dann ist man natürlich versucht, diese ganze Ahnung, die man hat, auch in so eine Beratung reinfließen zu lassen. Und wenn man an der Stelle zu weit unterwegs ist, dann ist man zu sehr in der Erstellung drin und dann schießt man sich als Prüfer raus. Also das muss man halt einfach wissen. Das ist ja nicht schlimm. Ja, das ist, dann wird es halt von.
Dann kann man eben nicht prüfen.
Dann kann man eben nicht prüfen.
So, wenn man es trotzdem tut.
Ja, dann wird es
berufsrechtliches Problem, versicherungstechnisches Problem, sollte hinterher daraus ein Schaden entstanden sein, der dazu führt, ich meine, das eine muss ja nicht unbedingt das zum anderen führen, aber ich kann ja ein berufsrechtliches Problem kriegen, was dazu führt, dass ich dann Restriktionen erfahre durch die Berufskammern, die Aufsicht. Haftung will ich noch nicht mal sagen, aber berufsrechtlich wird
schon. Ja, genau. Und dann ist es, und dann landen wir genau in diesem Problem. Das gibt's ja ab und an mal, diese Verstöße gegen das Selbstprüfungsverbot. Und das ist dann einfach haftungsrechtlich ist das total unschön. Das ist berufsrechtlich unschön. Da kriegt man ja direkt. Also das ist.
Aber eine letzte Frage noch dazu an dich. Mhm. Siehst du da einen Markt oder siehst du eine Entwicklung oder kannst du eine Entwicklung nachvollziehen, wenn sich jetzt zum Beispiel Wirtschaftsprüfer dann die Gedanken machen, Mensch, okay, wir wollen diesen Nachhaltigkeitsprüfungsmarkt erobern, begehen. Sind die schlau, wenn sie dann sagen, wir stellen uns dann auch so auf, dass wir uns zum Beispiel dann solche Unternehmen leisten, die diese technischen sachverständigen Dinge, Ingenieursleistungen dann mit anbieten, sagen, okay, die bauen wir vielleicht sogar mit in unsere Gesellschaftsstruktur ein, in unser Anbieterstruktur, wo wir sagen, also wir bieten Rechtsberatung, Prüfung, Steuerberatung, Unternehmensberatung und bei mir ist auch technische Unternehmensberatung an, um eben zu sagen, wir wollen eine große Wertschöpfungskette haben und das jetzt nicht raus in den Markt blasen. Und dabei zum Beispiel wieder jetzt auch da die Frage, die sich natürlich anschließt, ist, wenn die das jetzt machen, jetzt sagen wir mal, drei Wirtschaftsprüfer teilen sich dann so eine Nummer und sagen, ey, ne, so, und jetzt machen die, der eine, der, dieses Unternehmen macht dann für Unternehmen, diese, also diese, die technische Unternehmensberatung macht für ein Unternehmen A dann diesen Nachhaltigkeitsberichterstattung, Gutachten etc. und die werden dann verwendet in der Prüfung, dass dann auch wieder so Konflikte entstehen können, so nach dem Motto, ja Moment, ihr seid ja mittelbar irgendwie an diesem Unternehmen beteiligt als Wirtschaftsprüfer, ihr liefert da quasi, die liefern jetzt da ab und jetzt wollt ihr da aber prüfen, aber ihr habt ja erstellt. Also mittelbar erstellt.
Und es gelten, und das ist ein ganz, ganz schöner Punkt, weil es gelten nach Auffassung des Berufsstandes gelten einfach die gleichen Regelungen der Unabhängigkeit und die gleichen Regelungen des Netzwerkes und die gleichen Regelungen des Selbstprüfungsverbotes. Das heißt, genau an der Stelle muss man sehr aufpassen. Das ist natürlich einfach eine, sagen wir mal, eine strategisch-taktische Entscheidung. Wie groß will ich mich aufstellen? Wie gesagt, es gab durchaus einen Trend in den letzten Jahren, dass sehr viel Unternehmensberatung auch mit eingeflochten wurde in die großen Netzwerke der ganz großen Gesellschaften. Und dann muss man halt irgendwie gucken, dass man halt trotz alledem noch diese Netzwerkregelung irgendwie, also wenn einer aus dem Netzwerk was gemacht hat, dann, also erstellt hat, dann kann einfach nicht geprüft werden innerhalb des, ne? So ist es halt. Ja. Und das heißt, man kann sich dann tummeln in dem ganzen Bereich der Erstellung, aber darf dann halt eben nachher nicht mehr prüfen.
Ja, das müssen dann ja auch alle wissen.
Das müssen alle wissen. So, das ist, also der,
wenn heißt, ich jetzt so ein großes Netzwerk nehme von vielen Gesellschaften, immer mit drei Buchstaben oder also ja doch, auch mit den drei Buchstaben gibt es ja häufiger drei Buchstaben, die dann davor stehen. Und dann sagen die, wir haben hier so ein zentrales Ding, könnt ihr alle benutzen. Und dann prüft dann noch einer jemand und sagt, oh Mensch, habe ich gar nicht aufgepasst.
Also ich sag mal, also im Mittelstand wird das vermutlicherweise überhaupt gar nicht richtig notwendig sein, das alles anzubieten. Es gibt weil das führt einfach dazu, dass natürlich alleine nur die Überprüfung, bin ich, darf ich einen Auftrag annehmen, total aufwendig ist. Also das interessiert dann möglicherweise den Mittelständler schon nicht mehr ganz so dolle. Und es wird vermutlicherweise auch im Mittelstand gar nicht so notwendig sein. Man kann sich ja dieses Fachwissen, das muss man ja nicht im eigenen Hause haben. Also es ist ja zweifelsohne toll, wenn man einen Ingenieur irgendwie im Hause hat, aber es hilft ja auch nicht, wenn ich einen Bauingenieur habe, aber brauche jetzt einen Ingenieur für irgendwie Anlagenbau oder für Wassertechnik oder was, also, und ich kann halt eben auch nicht alle Ingenieure im Haus haben. Dann wird es halt auch schwierig. Man kann sich, das sieht man auch, und da hat sich, du hast das eben schon angesprochen, das ist ja, da hat sich quasi eine ganze Industrie drum schon gebildet, weil jeder weiß, es kommt diese Nachhaltigkeitsberichterstattung und das braucht Zulieferer von ganz vielen Menschen, die Expertenwissen haben in bestimmten Bereichen. Und die müssen dann vielleicht eine Anlage überprüfen, die müssen Energieflüsse überprüfen, wo kommt Energie her und wie wird sie verbraucht. Die müssen Emissionen prüfen, die müssen möglicherweise, also ganz viele technische Dinge. Und dann holt man sich das sozusagen als Wissen dazu. Das kann man machen.
Aber das, wenn man jetzt den Schwenk Richtung Steuerberater macht, ist es ja so, du hast es eben anfangs gesagt, das Unternehmen ist verantwortlich dafür, diesen Bericht zu erstellen, den Nachhaltigkeitsbericht aufzustellen. Dazu können sie natürlich sagen, je größer das Unternehmen, desto mehr werden die sagen, machen wir selber. Je kleiner das Unternehmen ist, aber trotzdem noch in die Pflicht fällt, kann ich mir gar gut vorstellen, dass man sagt, Mensch, wir haben hier einen tollen Mittelständler als Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte, das sind unsere Berater, denen geben wir mal den Auftrag, eben weil sie jetzt nicht Prüfung machen, sie sollen den Nachhaltigkeitsbericht mit erstellen.
Also ich sehe bislang, also das wird irgendwann kommen. Bislang ist das auf gar keinen Fall jetzt schon wirklich richtig tief in den Berufsstand der Steuerberater oder der beratenden Wirtschaftsprüfer dort irgendwie schon drin. Das gibt es einfach noch nicht, weil natürlich auch viel zu wenige Unternehmen verpflichtet sind, das zu machen. Dort, wo man es allerdings schon sieht, ist in den Bereichen, in denen ich mich in einer Wertschöpfungskette oder Lieferkette bewege. Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, auch ein schönes Thema für die Industrie. Das ist also ein breites Feld. Kann gar nicht alles ausleuchten an der Stelle, geht gar nicht. Aber wenn ich mich in so einer Lieferkette befinde und der Größte in der Lieferkette, der sagt, ja, ich muss ja berichten, wie das jetzt hier funktioniert, weil ich bin sehr, sehr groß.
Ich gebe das immer schön.
Ich gebe das natürlich weiter. Meine ganzen Lieferanten und die Lieferanten der Lieferanten und die Lieferanten der Lieferanten der Lieferanten, die sollen mal schön alle irgendwie berichten. Ansonsten nehme ich das Produkt nicht ab. Die haben dort ja auch eine große Marktmacht.
Aber das sind dann zum Beispiel freiwillige Berichterstattung und Prüfung gegebenenfalls. Ne? Wenn jetzt so ein in der Kette niedriger Lieferant, also sagt, ich habe eigentlich keine Prüfungspflicht, und ich habe keine Nachhaltigkeitserstellungspflicht, Berichterstellungspflicht, dann macht es freiwillig. Muss er, also freiwillig in Anführungsstrichen, ne?
Ich glaube, er wird schon innerhalb dieses Wertschöpfungskettensystems, wird er schon gezwungen, quasi in dem ERP-System des ganz Großen entsprechende Angaben zu machen und zu sagen, hier, dann gibt's da entsprechende Masken, die ich ausfüllen muss am Bildschirm und dann muss ich irgendwelche Kennzahlen liefern etc. Und da ist es natürlich so, dass dieser Teilbereich ja auch schon natürlich auch ab und an mal von Steuerberatern gemacht wird. Das ist dann auch so, dass dann, ne, also wenn irgendetwas an Zahlen, an Kennzahlen etc. geliefert werden muss. Und dann fangen wir so langsam an, diese Bereiche zu streifen und dann wird das irgendwann auch in diesem Berufsstand angekommen sein. Das ja. ist so.
Gut, ich meine, die Steuerberaterverbände machen ja schon das Thema auf, Fachberater für Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ja,
also absolut.
Auch da bereitet man sich vor und will entsprechende Fortbildung entwickeln, die dann auch mit einem entsprechenden fachlichen Titel, also Fachberater, versehen wird, damit die Unternehmen eben sehen können, ah, okay, da habe ich einen Ansprechpartner, mit dem ich das gegebenenfalls umsetzen kann.
Und das ist total richtig. Das ist weit bevor das Thema jetzt sozusagen schon im Berufsstand richtig aktiv angelangt ist, weil man auch einfach Zeit dafür braucht. Also da muss man ja einfach auch mal berücksichtigen, wenn ich in so eine Fachberaterausbildung reingehe, dann ist das ja so, wenn ich gut im Stoff, also wenn ich gut in der Arbeit bin, dann habe ich ja nicht dann ziehe ich mich jetzt nicht 2 Monate raus und mache jetzt nur Fortbildung für einen Fachberater, sondern das muss ich strecken über 12 Monate, vielleicht auch 15 Monate, bis ich denn dann alles irgendwie neben anderen Fortbildungen, die ich auch noch mache, und zu denen ich auch berufsrechtlich verpflichtet bin. Und ich
ja, dazu gehört ja auch Pflichtfortbildung. Also ich kann ja nicht sagen, absolut. Ich habe jetzt einmal den Fachberater und dann sage ich, habe ich den, sondern ich muss ja dann jedes genau. Jahr...
Und dann muss ich jedes Jahr was
wie in den anderen Bereichen eben auch, Fachanwälte, da müssen ja auch jedes Jahr Pflichtstunden ableisten in der genau. Fortbildung für diesen Fachbereich, den sie da eben als Fachanwalt oder Fachberater haben.
Und das ist ja auch völlig richtig, dass man genau das machen muss. Insofern der Berufsstand der Steuerberater, der macht das, finde ich, jetzt ganz, ganz vorbildlich, ganz super, so wie die Wirtschaftsprüfer es einen Tucken früher gemacht haben, weil natürlich auch dort die Prüfung der Nachhaltigkeitsberichte einfach schon ein bisschen früher eingesetzt hat, weil es halt die ganz Großen gab, wo es aber auf keinen Fall einen Steuerberater extern gibt, der irgendwas erstellt, sondern die ganz Großen, also die Siemens AG, ja. erstellt ihren Nachhaltigkeitsbericht selber. Ne?
Die haben dann so Syndikus, Steuerberater und sowas und Fachleute, die einfach in-house.
Ich weiß nicht, wie viele Leute die dann dafür abgestellt haben. Ist gut, ja,
ich meine, HDI muss das ja auch tun. HDI als Versicherer muss das auch, hat auch eine Steuerabteilung, das heißt, die erstellen natürlich auch viel selbst
genau. Und
mussten trotzdem dann ja natürlich auch eine Prüfung haben.
So ist
als Versicherer mit einer entsprechenden Größenordnung.
So, und das heißt also, die Steuerberaterverbände, die stellen sich dafür auf, das ist genau richtig, dann kann ich diese Fortbildung machen und dann wird das irgendwann in 1, 2, 3 Jahren, wird das dann halt auch tatsächlich im Berufsstand angelangt sein, wo ich dann genau die Aufgaben, die der Prüfer des Nachhaltigkeitsberichtes nicht machen darf, dass ich die dann machen kann, so wie die Jahresabschlusserstellung für ein Unternehmen, was dann von einem anderen geprüft wird. Und dann lande ich genau in dem gleichen System. Und dann ist es genau richtig. Und jetzt finde ich, wird das ganz interessant, weil du hast ja eben die Frage aufgemacht, die ja haftungsrechtlich relevant ist. Ist das denn die Tätigkeit, die typische Tätigkeit eines Steuerberaters? Also bislang jedenfalls kann man sagen, war sie es nicht. Also bislang jedenfalls nicht. Und deswegen ist die Abgrenzung beim Wirtschaftsprüfer, dass der Wirtschaftsprüfer prüfen darf und dass der Wirtschaftsprüfer im Zweifelsfall auch erstellen darf, das ist meines Erachtens Haken dran. Klar, check.
Das also wird damit auch automatisch, ich meine, es gibt manchmal Dissens zwischen der Versicherungswirtschaft und der Wirtschaftsprüferkammer und auch dem IDB, wo man eben sagt, Mensch, ist es denn eine versicherte Tätigkeit im Rahmen der Berufshaftpflichtversicherung? Ich würde hierbei sagen, also dadurch, dass es klar gesetzlich umrissen ist, ist es eine versicherte Tätigkeit, die Prüfung und denn eben auch die Erstellung. Aber bei den Steuerberatern, mir fehlt so ein bisschen der Pack an. Also wo gehe ich da jetzt ran und sage, okay, wie muss ich mir das einfach praktisch vorstellen? Ich bin jetzt Steuerberatungsgesellschaft, kriege den Auftrag, Nachhaltigkeitsberichtserstellung mitzumachen. Wie setze ich das jetzt um? Und was sagt mir eigentlich mein Berufsrecht dazu? Wie tief gehe ich in berufliche Tätigkeiten, die nach dem Steuerberatungsgesetz da sind? Oder wie weit weiche ich davon ab? Und davon hängt ja auch immer ab, ja, ist das dann noch Gegenstand des Versicherungsschutzes?
Und das ist eben nicht mehr die reine betriebswirtschaftliche Beratung. Das muss man einfach sagen, das ist es eben nicht. Ne? Das ist also betriebswirtschaftliche Beratung, haben wir bislang zumindest anders definiert. Jetzt, ne, das kann man in bestimmten Bereichen, könnte man das vielleicht auch noch darunter packen, aber in bestimmten Bereichen eben auch wirklich, also nach meiner Auffassung nicht. Ich finde, das wäre jetzt eine super Aufgabe für die Verbände, mit der Versicherungswirtschaft zu sprechen und einfach, bevor das Thema dann im Berufsstand angelangt ist, also bevor die ersten Steuerberater wirklich loslegen und Nachhaltigkeitsberichte erstellen, nachdem sie Fachberater für Nachhaltigkeitsberichterstellung oder Berichterstattung geworden sind, dann, also am besten ist das Thema vorher geklärt. Und dann sagt man halt, ja, das gehört jetzt offensichtlich zu den berufstypischen Themen und Tätigkeiten, dann ist es in Ordnung, Haken dran. Derzeit würde ich sagen, ist da wirklich, das ist ungeklärt und das liegt nicht auf der Hand.
Also es liegt, nee, es liegt nicht auf der Hand. Also die Fragen kommen ja von den Verbänden auch an uns. Also bei mir klingelt das Telefon, dann ruft mich ein Geschäftsführer vom Verband an, liebe Grüße an Dr. Mörtenkötter, der dann sagt, Thema, wie ist versichert? Und wenn man die Frage dann Richtung Risikoträger stellt, wie ist versichert, dann ist er so, ja, müssen wir uns mit beschäftigen. Klar, es ist schon mal aufgekommen, aber wo baut man es hin? Ich meine, ich bin jetzt nun aus der Praxis, berate die Kunden vor Ort direkt, gucke mir natürlich auch die Versicherungsbedingungen an. Da stehen natürlich solche Sachen drin, wie die Erstellung von berufstypischen Gutachten ist mitversichert. So, jetzt ist das aber eine Erstellung eines Berichts gemäß gesetzlicher Vorgabe. Ist jetzt kein berufstypisches Gutachten. Ne, also da fängt man dann an zu sagen, ja, Schablone drauf, geht das? Passt das da rein? Kriege ich das da rein? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich muss ich bedingungstechnisch als Versicherer sagen, okay, entweder mache ich es pragmatisch, mache das über, bis es sich wirklich gesettelt hat, über eine Verklausulierung. Das heißt also, ich buche es dazu aktiv. Bringt natürlich Kommunikation mit dem Kunden, zu sagen, machen Sie das Thema? Ja, wir machen das Thema, okay, dann müssen Sie es dazu buchen. Das müssen natürlich dann auch die Berufsträger selber müssen es auf dem Schirm haben, zu sagen, ich muss das prüfen. Die werden dann angepiekt über einen Verband, über ihre Kammer. Nachweispflicht, glaube ich, nicht, wird es nicht geben, zu sagen, weisen Sie bitte nach, dass Sie den Versicherungsschutz
als nachweislich haben.
Weil ich bin eben zugelassener Steuerberater, deswegen ist dann klar, ich darf es machen. Versicherungsschutz, wir haben ja in den 57er-Bereichen, haben wir ja abschließend abgezählt als Versicherer.
Was ist Versicherung? Wenn irgendjemand sagen würde, es ist eine berufstypische Tätigkeit, dann habe ich meinen ganz normal gesetzlich verpflichteten Versicherungsschutz, aber den habe ich dann und der deckt das ab. Es müsste eigentlich irgendjemand mal sagen.
Also stopp, da muss ich gerade eingehen. Also wir sagen ja als Versicherer, oder der Steuerberater kriegt gesagt, du darfst nach 33, das sind die Pflichttätigkeiten, die müssen versichert sein und es gibt die 57er-Tätigkeiten. Ja. So, wir als Versicherer sagen dann, wir zählen die abschließend auf bei uns in den Versicherungsbedingungen. Das heißt, kommt da irgendwas dazu, nach 57, was ihr tun dürft, ist es nicht unbedingt versichert. Da muss dann der Steuerberater nachfragen und sagen, ey, ich darf jetzt noch hier, was weiß ich, irgendwelche Vollmachten, Vorsorgegeschichten machen. Und man sagt, naja, also fassen wir nicht darunter zusammen, müsstet ihr extra versichern, wenn ihr es denn machen wollt. Und deswegen ist eine Kommunikation natürlich zwischen Kammerverband und Berufsträger mit Versicherer wichtig und eben auch Verband, Kammer macht es nicht in der Form, dass der Verband eben sagt, wir klären es eben, wie du eben sagtest, vorab mit dem Versicherer, um unseren Verbandsmitgliedern eine möglichst höchstmögliche Sicherheit zu ermöglichen, bei diesen Tätigkeiten dementsprechend gut versichert zu sein.
Ja, genau. Und das ist und tatsächlich dieses Zubuchen, was du sagst, das ist ja auch total in Ordnung. Das wird ja keine riesige Prämie sein, die man sozusagen dann da an der Stelle da zubuchen müsste.
Die werden sich erst später verändern. Nachdem man die erste Haftungserfahrung gemacht hat.
Genau. Aber am Anfang glaube ich nicht, dass die Versicherer hingehen können und sagen können, okay, das kostet jetzt 100.000 Euro extra. Also das ist.
Ich finde es gut.
Nein, ja, das
wäre aber unverkaufbar. Also genau, an der Stelle wird es sicherlich, wenn überhaupt, mit Zuschlag versehen werden auf einer minimalen Ebene, bis man die Erfahrung gesammelt hat. Das dauert dann immer 3, 6, 9, 12 Jahre, bis dann so eine Haftung dann mal entstanden ist und dann durchprozessiert und entschieden entschieden worden ist, wo die Versicherer dann sagen, oh, wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, das ist wirklich ein schlimmes Thema. Wobei ich sagen muss, in der Vergangenheit sind viele Dinge von den Versicherern kritisch gesehen worden, die sich eigentlich als nicht haftungsrelevant, schadenrelevant entpuppt haben.
Also wahrscheinlich gehört das auch so ein bisschen zur DNA eines Versicherers, natürlich tendenziell eher das Risiko zu sehen, deswegen ist er ja Versicherer, als denn das Nicht-Risiko, also Chance kann man ja an der Stelle nicht als Pärchen bilden, aber ne, das ist tatsächlich finde ich diese Lösung allerdings auch da ganz gut, weil es noch ganz, ganz lange dauern wird, also da reden wir auch über 3, 4, 5, nee, eher 12 Jahre, bis es flächendeckend im Berufsstand der Steuerberater so sein wird, dass das eine normale Tätigkeit sein wird. Also da wird es die ersten wird es irgendwie in 2, 3 Jahren geben, die dann sich wirklich dann bei ihren Mandanten um die Nachhaltigkeitsberichterstellung kümmern und dort irgendwie etwas machen, das ne, als typische Steuerberaterleistung. Und das wird aber noch gar nicht in der Fläche
das muss ja auch diskutiert werden. Also
muss es.
Also es kann ja, weil ich ja diese nicht mehr betriebswirtschaftlichen Finanzkennzahlen mir angucke, sondern eben andere Dinge mir angucken muss, muss ich als Steuerberater auch sagen, genau beim Wirtschaftsprüfer, ich kann es gar nicht leisten. Also ich habe die Befähigung dazu nicht. Genau. Und jetzt muss ich mir wieder Dienstleister suchen, Unterstützer suchen, die mir, also das Unternehmen selbst kann natürlich auch sagen, klar, hier sind alle unsere Gutachten etc., liefern wir.
Ja, man, vielleicht.
Die baut er dann in seine Berichterstattung mit ein. Aber trotzdem muss er ja sagen, nach dem Motto, ja, gegebenenfalls, wenn der Mandant sagt, ich bin da noch blank an der Stelle und brauche jetzt quasi dich als Steuerberater oder Steuerberaterin, mach mir das fertig. Und dann geht's los. Ich meine, der kann ja nur den Rahmen erstellen, kann sagen, ich fülle den dann mit Fachwissen wieder von extern. Und da sehe ich dann wieder auch, natürlich für spätere Haftungsfälle, ist das Szenario, ne? Das ist der Bericht, er ist verantwortlich für den Nachhaltigkeitsbericht, den er erstellt. So, der Mandant sagt, also wir haben den Auftrag, wir beide miteinander haben einen Vertrag, du machst das, wenn du Fehler machst, ich habe Vermögensschaden, nämlich dich Steuerberater daraus in Haftung.
Es ist ganz interessant, für die Wirtschaftsprüfer ist das geregelt, ne? Das ist also, da gibt's einen eigenen Prüfungsstandard, die Bestätigung Dritter, die ich reinnehmen darf, die darf ich auch als mein Prüfungsergebnis dann haben, wenn ich das selber überprüft habe und dann ist das in Ordnung. Ich muss also nicht selber, ginge ja auch überhaupt gar nicht zum Beispiel eine technische...
Das sind dann IDW-Standards, oder?
IDW-Standards, ja, genau. Ja. Das ist, und für den Bereich der Steuerberatung gibt es das natürlich nicht so standardisiert.
Darf der Steuerberater IDW-Standards für sich dann analogisieren oder anwenden?
Ja, man spricht ja im Bereich der IDW-Prüfungsstandards teilweise sprechen sogar die Gerichte, das ist ein bisschen schräg, aber über berufsrechtliche Vorschriften, also wenn man dort mal, das stimmt, das stimmt so nicht, ne? Das ist also, aber das sind ja Vorschriften, die auf einer Ebene liegen, also weil sie halt einfach tatsächlich mal diesen ganzen Tätigkeitsbereich der Wirtschaftsprüfer abdecken. Und das hat sich als sehr, sehr gut, sehr wirksam, sehr effizientes System erwiesen, dass man so standardisiert und sich danach daran hält. Und dann kann man sagen, wenn ich mich daran halte, dann habe ich keinen Fehler gemacht, weil das alle so tun und das ist auch richtig so.
Weil es ein berufsstandsweiter anerkannter Standard ist.
So. Und dann kann ich natürlich auch durchaus als Steuerberater hingehen und sagen, ja, dann mache ich das doch analog, so wie meine Kollegen Wirtschaftsprüfer. Und häufig bin ich ja selber auch Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, aber jetzt dann habe ich einen anderen Hut auf und dann sage ich, ach, dann mache ich das doch genauso, wie das in diesem Berufsstand so üblich ist. Das kann ja in unserem Berufsstand nicht falsch sein. Und damit hätten die Steuerberater auch recht. Also das würde sicherlich durchgehen. Auch wenn natürlich die unmittelbare Anwendung dieser Prüfungsstandards nicht gegeben wäre.
Ja, also außerdem ist es ein Prüfungsstandard oder nicht ein Erstellungsstandard, wo ich halt sagen genau. Muss, okay, ich kann vielleicht daraus was ableiten,
um aber es meine gibt Arbeit auch, zu tätigen. Genau, aber es gibt natürlich auch Standards für Erstellungstätigkeiten. Ja. Na, das ist also diese Möglichkeit gibt es für die Steuerberater und das ist total in Ordnung. Also ich finde es tatsächlich gut, auch von mir schöne Grüße an Herrn Dr. Mördenkötter. Ich finde es gut, wenn die Verbände tatsächlich mit den Versicherern dort das Gespräch frühzeitig aufnehmen würden und dann halt einfach mal drüber sprechen. Jetzt ist es tatsächlich so, Jetzt ist schon wieder, wir haben eine Stunde verplaudert wieder, ne? Das ist aber, es ist ja schön, aber ich will, aber vielleicht ist das ja auch ein gutes Outgoing für unseren Podcast, diese Botschaft nochmal in die Welt zu bringen. Ja. Auch wenn möglicherweise jetzt nochmal ausgesetzt wird, da schließt sich ja der Kreis vom Anfang, auch wenn es jetzt noch ein bisschen dauern wird, bis denn dann tatsächlich eine Umsetzung dieser ganzen Nachhaltigkeitsberichterstattungsrichtlinien in Deutschland erfolgen wird. Man weiß es nicht, wie sich die Politik da aufstellt. Aber in der Zwischenzeit kann es ja durchaus genutzt werden, dass die Verbände sich mit den Versicherern zumindest schon mal absprechen. Dann hätte man das für die Steuerberater zumindest schon frühzeitig geklärt, was sicherlich für den Berufsstand gut wäre.
Also ich denke mal, es wird sich jetzt ja auch wenn es sich verzögert, auch wenn der Cookies diese Wahlkampfmaßnahme oder diesen taktischen Schachzug macht, wird es natürlich so sein, dass trotzdem Unternehmen ja kommen und sagen, ist mir egal, dann will ich jetzt eine freiwillige Prüfung haben.
Ja.
Und, ne, also die muss ja auch dann eine Erstellung erfahren und eine Prüfung erfahren. Das heißt, da muss ja der, also bei den Wirtschaftsprüfern sind wir uns ja einig, Versicherungsschutz ist gewährleistet durch die Vorgaben. Beim Steuerberater würde ich sagen, ja gut, also trotzdem müssen wir uns jetzt damit beschäftigen und nicht erst sagen, 2 Jahre, dann können wir nochmal drauf gucken, weil wir ja trotzdem dann erfahren werden, dass trotzdem Leute Unternehmens umsetzen werden mit ihren Beratern.
Ja, und das ist auch so. Wir werden, glaube ich, nach der Bundestagswahl werden wir sehen, was dann tatsächlich konkret daraus wird. Ja. Und unsere Bundestagswahl ist ja nur ein kleiner Baustein in Europa. Wir reden immer über EU-Richtlinien. Das kommt alles aus dem Bereich der EU. Das muss dann auch irgendwann auf nationalstaatlicher Ebene umgesetzt werden. Das heißt, wir können uns das auch jetzt nicht so einfach mir nichts, sehr nichts aussuchen, ohne ein Vertragsverletzungsverfahren zu riskieren. Und das wollen wir alle nicht. Das heißt, in diesem Bereich wird es weitergehen und die ganzen Abteilungen, die jetzt schon aufgestellt sind, es gibt ja in den Unternehmen teilweise schon die Compliance Officers, aber es gibt auch die Sustainability Directors und also was auch immer, teilweise ganze Abteilungen, auch im Mittelstand schon, die jetzt einfach sich schon mal vernünftig aufgestellt haben, weil die wissen, irgendwann habe ich jetzt dann aber auch die entsprechende Pflicht, einen Nachhaltigkeitsbericht aufzustellen und dann prüfen zu lassen. Und das lässt sich halt eben nicht von jetzt auf gleich umsetzen. Also da braucht man einfach ein paar Monate Vorlauf. Also da darf sich keiner ausruhen und das wird auch die deutsche Politik wird das auch nicht so bewerkstelligen können. Also vielleicht noch eine politische Botschaft, der du dich sicherlich anschließen kannst. Das, was bislang in diesen ganzen Systemen der Berichterstattung bei den Unternehmen so sauer aufstößt, ist, dass das so unglaublich detailliert und so unglaublich umfangreich ist. Wenn wir haben eine Entwaldungsverordnung und müssen für bestimmte Produkte irgendwie nachweisen, dass kein Wald dafür geopfert werden musste, um dieses Produkt herzustellen. Und dann muss man dort in der Lieferkette das, also wenn man nicht selber irgendwie...
Haben Sie da einen Wald abgeholzt, um Ihre Produktionsstätte hinzustellen?
Ja, oder hat der Lieferant des Lieferanten des Lieferanten dort einen Wald abgeholzt, um Ihnen etwas zuzuliefern? Also das ist ja, also wenn man es selber machen würde, dann wüsste man es ja. Aber es ist also in so einer...
Ja, in so einer langen Kette ist es natürlich immer schwieriger und es verzweigt sich immer mehr.
Genau.
Und wie verifizierbar sind die Informationen, die ich bekomme?
Dann haben wir diesen Kohlendioxidvermeidungs-, also CBAM, das ist so ein Zollverfahren, wo jetzt mittlerweile auch Unternehmen jetzt gerade schon verpflichtet sind, dort irgendwie anzumelden, wenn man ganz besonders Kohlendioxid verbrauchende Produkte irgendwie eingeführt hat in die EU, dann sollen dort irgendwann Zölle erhoben werden. Das ist alles sehr, sehr kleinteilig und sehr, sehr umfangreich.
Aber deshalb ist es ja gut, deshalb habe ich ja auch positiv darauf reagiert, wenn Herr Cookies sagt, vielleicht macht man sich mal Gedanken darum, dass man das Ganze dann doch ein bisschen vereinfacht. Also wir haben ja immer so, ich glaube so ein bisschen auch die Mentalität der Unternehmer und auch der Personen hier in diesem Land ist so, wenn die EU eine Richtlinie vorgibt, die in nationales Gesetz umgesetzt werden muss, dann übererfüllen wir das immer mit mega Bürokratie und sagen eigentlich das, was jetzt EU fordert, haben wir dreimal übererfüllt und alles stillen darunter. Und deswegen ist diese Aussage ja eben so wahlkampfpolitisch so nett zu sagen, hey, vielleicht machen wir es dann doch nicht so aufgepumpt.
In dem Statement des Finanzministers war ja an der Stelle drin, wir wollen ein effizientes und effektives System aufbauen. Was auch immer, das ist natürlich eine sehr abstrakte Formulierung, aber was auch immer das heißen mag, aber jedenfalls ist es doch wichtig, dass man sich auf die wesentlichen Punkte konzentriert. Also was ist der größte Effekt, den man zum einen zum nachhaltigen Schutz unserer Umwelt erzielen kann? Und was ist auch der wesentlich größte Effekt, was man für ein nachhaltiges Wirtschaften eines solchen Unternehmens erzielen kann? Doppelte Wesentlichkeit ist da der Stichpunkt. Und dann ist es ja einfach. Also und wenn ich mich dann nur darauf konzentriere, ich habe das jetzt schon mal gesagt, an anderer Stelle, wenn ich als Unternehmen auch verpflichtet bin, in Deutschland zum Beispiel darüber zu berichten, dass die Arbeitsverhältnisse in Ordnung sind und nicht prekär, also keine menschenrechtsverletzende Sklavenarbeit darstellen, dann muss ich das in meiner Berichterstattung auch tun. Und mir fehlt tatsächlich als ich nehme für mich in Anspruch, dass ich mich ganz gut auskenne in der Wirtschaft, weil wir ganz viele Mandanten haben und wir die ganze Zeit mit denen, ich kenne kein einziges Unternehmen bei uns, was auch nur annähernd diesen Standard nicht erfüllen würde. Also das wird alles übererfüllt. Ja. Trotzdem muss ich darüber berichten. Das finde ich teilweise schon etwas schräg. Da müsste es auf EU-Ebene die Möglichkeit geben, zu sagen, pass auf, wir haben in unseren nationalen Richtlinien, Gesetzen etc., da haben wir schon längst diesen Standard erfüllt, dann lasst uns doch einfach die Möglichkeit in der Umsetzung auf nationaler Ebene zu sagen, wenn das sowieso durch unsere Arbeitsschutzgesetze schon erfüllt ist und eine Arbeitszeitregelung, dass man nicht mehr als 48 Stunden arbeiten darf und alle 6 Stunden muss es irgendwie eine Pause geben und so weiter und so fort. Wenn ich all das schon geregelt habe auf nationaler Ebene, dann gibt uns doch eine Befreiungsmöglichkeit zu sagen, das ist schon durch nationales Gesetz erfüllt, dann braucht das deutsche Unternehmen darüber auch nicht zu berichten. Weil die halten sich ja die müssen sich ja jetzt schon an das Gesetz
halten. Sonst würden sie gesetzeswidrig handeln.
Genau, und wenn sie sich nicht ans Gesetz halten, dann kommt eine Aufsichtsbehörde und haut denen auf die Finger. So, und dann habe ich doch eigentlich ein viel effektiveres und effizienteres Gesetz geschaffen, weil ich nämlich eine Doppelberichterstattung vermeide. Das wär vielleicht jetzt.
Aber vielleicht machst du einfach einen Kommentar unter den Beitrag von Herrn Cookies und schlägst genau das vor und sagst, das wäre doch mal was.
Ja, das ist die politische Teilnahme durch LinkedIn. Das ist eine Möglichkeit. Warum nicht?
Einflussnahme ist halt schwierig.
Ja, genau. Mal gucken, ob er es liest.
Genau. Also dazu muss ich sagen, manchmal geht das.
Manchmal funktioniert das. Manchmal funktioniert. Ja, wunderbar.
Ja, das war wieder eine schnell vergehende Stunde und auch schon überzogen über eine Stunde drüber. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht und vor allem das Schöne ist, dieses Thema wird wahrscheinlich nochmal auf uns beide zukommen im Sinne von Podcast und im Sinne von Besprechen, wenn sich das Ganze mehr herauskristallisiert und vom Prinzip her im Markt angekommen ist und dann von den Beratern und Prüfern umgesetzt werden muss im täglichen Doing. Und dann werden wir uns vielleicht jemand unterhalten darauf, darüber, ist es überhaupt ein Thema oder sagen alle, ging super, läuft, keine Haftung, keine berufsrechtlichen Probleme, dann ist ja auch schön.
Ja, wunderbar.
Ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, jedes Mal immer bei den letzten gesagt nach dem Motto, was könnten unsere nächsten Themen sein? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, ich müsste jetzt mal reinhören, was haben wir denn letztes Mal gesagt? Aber ich habe mich ja vorbereitet und habe mir auch so 2 Themen mitgenommen, wo ich sage, die könnten wir vielleicht das nächste Mal aufgreifen. Ist, glaube ich, auch spannend. Die Änderung deines Berufsrechts im Bereich Wirtschaftsprüfung. Also was kommt da raus? Was kann das sein? Was kann das für uns eine Relevanz wieder haben, darüber zu diskutieren? Also Syndikus, Wirtschaftsprüfer und sonstige Themen. Also ich bin gerade dabei, mir das anzueignen. Finde ich spannend. Und das andere ist, ein tatsächliches Thema, wo ich jetzt große Diskussionen hatte bei uns im Hause zum Thema Subunternehmer unter Beauftragung, also von Steuerberater an freiberufliche Mitarbeiter, an Steuerberatungsgesellschaft, teilweise mit Auslandsberührung. Also ihr kennt das aus dem HLB-Verbund zu sagen, wir nehmen einen Auftrag an, wir wickeln den komplett ab und unterbeauftragen dann Auslandsgesellschaften. Diese ganze Komplexität in Verbindung mit den Versicherungsbedingungen und der Schadenabwicklung. Auch im Hinblick auf den Kunden, der dann sagt, ja, jetzt habe ich das unterbeauftragt und wie mache ich das denn am schlausten? Wie mache ich denn so einen Unterbeauftragten? Mhm. Was darf da drinstehen? Was sollte da nicht drinstehen? Und was zum Beispiel, wenn ich so eine Auslandshülle habe? Ja, die Pflichtversicherung in Land ist aber nur 100.000 und wir haben hier, keine Ahnung, 4 Millionen und oder 10 Millionen versichert und jetzt haben die da aber nur 100.000 Versicherungsschutz, weil sie mehr nicht brauchen. Jetzt geben wir den Unterauftrag, was passiert denn? Also das sind so Konstellationen, die ich gerne mal besprechen würde mit dir.
Super. Und beide Themen, Felix, sind doch total spannend. Und dann lass uns doch einfach sagen, wir machen sowohl als auch. Wir machen einen Podcast zur Berufsrechtsänderung im Bereich der Wirtschaftsprüfung und zum anderen einfach mal zu der Frage Unterbeauftragung, Subunternehmer in Anführungsstrichen für Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer. Wie regelt man das eigentlich und was ist doch wunderbar. Bei mir hat das auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Das ist immer sehr kurzweilig mit dir und dann haben wir jetzt ja schon zwei Verabredungen für zwei neue Podcasts.
Ich schreibe mir die gleich auf, die Themen.
Ja, genau, damit wir die nicht vergessen. In 2025 werden wir uns sowieso das ein oder andere Mal sehen, aber auch dazu. Ich freue mich.
Vielen Dank.
Danke auch.